Grüß Gott und danke für die Einführung und danke, dass Sie da sind. Ich nehme an, dass sehr viele von Ihnen auch bei dieser Vorlesungsreihe auch immer wieder dabei waren. Ich finde das eine sehr wichtige Veranstaltungsreihe, diese Ringvorlesung. Ich finde es beachtlich, dass eine Fakultät sowas durchführt. Das ist nicht selbstverständlich und ich nehme an, dass es auch nicht von allen so uneingeschränkt unterstützt wird. Das wäre jedenfalls überraschend. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass es in einer Erzdiözese wie Wien so einen Platz geben kann, um über dieses Thema entsprechend fundiert reden zu können. Das Thema für heute ist ehrlich gesagt ein sehr ungewöhnliches für mich, weil ich keinen Abendvortrag sonst halte, um über die Arbeit des Zentrums für Kinderschutz zu reden. Normalerweise rede ich über das, was von dort ausgeht. Und die Vorstellung dessen ist nur instrumental für das, was jede und jeder von uns hier dazu beitragen kann, dass unsere Kirche ein sicherer Ort ist für Kinder, Jugendliche und für Schutzbefohlene. Ich möchte beginnen, wie ich jeden Vortrag beginne, mit einer Geschichte, die zu tun hat mit einer betroffenen Person von Missbrauch. In diesem Fall war es eine kanadische Frau, die mittlerweile so etwa Mitte 50 ist, die mir einige Wochen vor dem Datum, an dem dieses Foto entstanden ist, dieses Gemälde geschickt hat, kann man wahrscheinlich von hinten schlecht erkennen, ein Gemälde von ihr selbst angefertigt. Diese Begegnung mit dem Papst fand relativ zu Anfang der Existenz der Kinderschutzkommission, die der Papst 2014 gegründet hat, statt. Und wir hatten Gelegenheit, nach der Messe mit dem Papst kurz zu reden. Im Hintergrund steht Kardinal O'Malley, der Erzbischof von Boston, der Präsident der Kinderschutzkommission des Heiligen Stuhls. Und die Dame hatte mich gebeten, dieses Gemälde zu überreichen. Sie ist selber als Kind von ihrem eigenen Vater und von einem Pfarrer ihrer Gemeinde vergewaltigt worden. Sie ist Krankenschwester, sie ist verheiratet. Wir haben Kontakt, auch deshalb ist Wien interessant, um dies zu erzählen, weil ihr Mann österreichische Wurzeln hat und sie vor eineinhalb Jahren in Wien gewesen waren, bevor sie mich in München besucht haben, über Ostern. Also die Deborah, die auch öffentlich das gemacht hat und auf Twitter und so unterwegs ist mit diesem Thema, Deborah hatte mir dieses Gemälde geschickt, um es dem Papst zu überreichen. Und ich wusste nicht, dass ich die Gelegenheit haben würde, aber das hat sich dann kurz darauf so ergeben. Dieses Gemälde zeigt den Gekreuzigten, Jesus, der gekreuzigt ist. Er ist gekreuzigt an den Baum des Lebens. Der Baum des Lebens, also das ist ihre Beschreibung von Deborah. Der Baum des Lebens hat Blätter und da ist auch ein Vogel, der davon fliegt, Zeichen der Hoffnung. Aber Jesu Augen sind geschlossen und er weint. Er weint über das, was denen angetan wurde, die ihm am meisten am Herzen liegen, den Kleinen, den Verletzlichen, den Verwundbaren, den Kindern. Aus dem Gesichtsausdruck von Papst Franziskus sehen Sie, dass er betroffen war, so wie er das auch ist, wenn ihm menschliches Leid in anderer Form begegnet. Dann geht sein Herz auf, dann kann er sich nicht zurückhalten sozusagen, dann ist seine Empathie ganz da und dann ist er bei dem Erlittenen und bei denen, die gelitten haben. Und ich meine, dass das das Antlitz der Kirche sein sollte, allen Betroffenen vom Missbrauch gegenüber und allen jenen, die in der Kirche einen Platz finden wollen und auch der Gesellschaft gegenüber. Das ist das Antlitz der Kirche, das menschliche Antlitz, dass das widerspiegelt, was Jesus ausgemacht hat. Sein Mitleid, seine Empathie, seine Zuwendung zu den Kleinsten und Verwundeten. Das ist aber nicht alles zu dieser Geschichte, zu diesem Foto. Denn nachdem er dieses Gemälde betrachtet hatte, fragt er mich, was ist mit den beiden Betroffenen geschehen, die ich letztes Jahr gesehen habe? Ein Jahr vorher, genauer gesagt 15 Monate vorher, hatte der Papst 6 Betroffene vom Missbrauch zu sich nach Hause eingeladen. 2 Iren, 2 Engländer und 2 Deutsche, jeweils 3 Frauen, 3 Männer. Ganz unterschiedliche Geschichten, ganz unterschiedliche Leidens- und Lebensgeschichten. Und ich war als Übersetzer bei den beiden Deutschen mit dabei. Und was mich wirklich sehr erstaunt hat, als er mich fragte in diesem Moment, wie geht's den beiden, die ich mit dir letztes Jahr gesehen habe, konnte er sich an Details dessen erinnern, was die ihm in jeweils 45 Minuten gesagt hatten. Wo sie herkamen, was die Geschichte war, welchen Beruf sie haben, wie sie familiär aufgestellt sind. Das war im Präsent, mehr als ein Jahr später. Und er sagte mir dann und sagt den beiden, dass ich für sie bete. Für mich war das wirklich sehr beeindruckend und Sie können sich vorstellen, als ich das dann auch den beiden mitgeteilt habe, wie sehr sie das bewegt hat und bis heute bewegt. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Das ist der Grund für diese Ringvorlesung. Das ist der Grund, warum wir uns unserer Verantwortung stellen müssen, weil wir eine große Verantwortung dafür haben, wie Kirche ist, wie der Glaube gelebt werden kann, wie wir glaubwürdig selber sind und unsere Botschaft verkünden. Was ich Ihnen über die Arbeit des Zentrum für Kinderschutz jetzt sage, ist motiviert durch diese Art von Begegnungen. Wir sind im Austausch mit vielen Betroffenen. Ich persönlich habe über verschiedene elektronische Kanäle sehr viel Kontakt mit Leuten aus der ganzen Welt, aus verschiedenen Kontinenten, die jemanden haben wollen, der ihnen zuhört oder der wenigstens reagiert, wenn sie was schreiben. Das ist oft nicht geschehen. Und das ist eine der Hauptwurzeln, warum wir diese Arbeit machen, weil wir glauben, dass wir in der Kirche diesen Auftrag haben und dass Leute auch dazu befähigt werden müssen, diese Botschaft weiterzugeben. Das Hauptgebäude der Gregorianer, in dem wir nicht beheimatet sind, sondern in einem Nebengebäude. Ich werde über die verschiedenen Angebote des Center for Child Protection reden, das Diplom, einen Lizenzstudiengang oder einen Masterstudiengang, unser Blended Learning Programm, die Durchführung von Konferenzen, die internationale Zusammenarbeit und dann auch, was wir in der Forschung tun. Ich nehme an, dass wir dann noch Zeit haben werden, um auch ins Gespräch zu kommen. Aber das ist jetzt mein Plan für die nächsten Minuten. Das Diplom in Safeguarding. Ein Diplom ist in unserer Terminologie ein einsemestriger Kurs, der im ersten Semester stattfindet im römischen System, das heißt von Oktober bis Februar. Wir haben dieses Angebot derzeit nur auf Englisch, was aber der erste Unterrichtsgang ist, der gesamt als Unterrichtsgang an der Gregorianer in Englisch stattfindet. Und ab Ab Sommer 2021 wird es auch auf Spanisch angeboten werden, vor allem weil wir sehen, dass im ganzen lateinamerikanischen Kontinent die Fort- und Ausbildungsmöglichkeiten sehr gering sind. Wie Sie aus dem Foto sehen können, sind unsere Studierenden und auch die Lehrkräfte aus aller Herren Länder. Wir haben derzeit, das ist der Vorgängerjahrgang, wir haben derzeit 25 Studierende aus 18 Ländern. Die sind so zusammengesetzt, dass der Großteil aus Afrika kommt, einige aus Asien, zwei aus Lateinamerika und zwei aus Europa. Die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten geht so, dass wir Bewerbungen annehmen und dann ein persönliches Gespräch führen, nachdem wir gesehen haben, dass die Person erstens die notwendigen akademischen Qualifikationen hat, also mindestens einen Bachelorgrad erworben hat, als auch die persönliche Motivation klar definiert ist in einem Schreiben, das Sie selber einreichen müssen. Außerdem wollen wir haben, dass die kirchliche Institution, die sie entsendet, das sind entweder Diözesen oder Ordensgemeinschaften oder Schulverbände, das sind nicht nur Ordensleute oder Priester, sind auch Laien drunter, aber in vielen Ländern dieser Welt ist das hauptamtliche Engagement von Laien in der Kirche sehr begrenzt. Jedenfalls das hauptamtliche bezahlte Engagement ist sehr begrenzt, so dass wir den Großteil Priester und Ordensleute aber nicht nur haben. Außerdem ist zu sagen, dass seit Beginn des Studiengangs, der vor 5 Jahren eingerichtet wurde, die sogenannte Kongregation für die Evangelisierung der Völker, früher Propaganda Pfide genannt, also das Missionsministerium der Kirche, jedes Jahr 6 Vollstipendien vergeben hat für jeweils einen Mann und eine Frau aus einem Land, das der Kardinalpräfekt Filoni selber bestimmt hat. Und er hat einen Wert gelegt, einen großen Wert gelegt, dass das aus afrikanischen Ländern Studierende sind. Wie Sie sich vorstellen können, bei diesem Thema, auch von dem, was Sie sicherlich schon gehört haben, die letzten Wochen hier, eine der größten Herausforderungen für die katholische Kirche im Umgang mit diesem Thema, Missbrauch und seiner Prävention, sind kulturelle Fragen. Sind Fragen, die zu tun haben mit der Sprache. Wie kann man über Sexualität reden und sexuelles Missverhalten, Fehlverhalten? Wie wird in einer bestimmten Gesellschaft über Schamgrenzen hinweg Fehlverhalten von Autoritätsfiguren überhaupt angesprochen? Kann das in einer konfuzianischen Kultur, in afrikanischen Stammeskulturen überhaupt benannt werden? Wie findet man Äquivalente zu englischen Wörtern, die in anderen Sprachen so nicht existieren oder nur in sehr wenigen anderen? Zum Beispiel das Wort Accountability, Rechenschaftspflicht, existiert in keiner der romanischen Sprachen, in keiner der katholischen Sprachen wird das Wort Accountability mit einem Substantiv wiedergegeben. Also auf Deutsch kann man sagen Rechenschaftspflicht. Gibt es aber weder im Französischen, noch im Spanischen, noch im Italienischen, noch im Portugiesischen. Gibt es nicht. Also, wie kann ich dann darüber anfangen zu reden, was Rechenschaftspflicht im kirchlichen Ablauf des Befolgens von Normen überhaupt meint? Manche Leute sagen, was kann man in 5 Monaten alles studieren zu diesem Thema? Ist es nicht genug, einfach zu sagen, Kinder müssen sicher sein? Ja, aber es ist so, wenn man in die verschiedenen, wie man in verschiedene andere Wissensbereiche hineingeht, je weiter man sich vorbewegt, umso komplexer werden die Dinge und umso mehr entdeckt man, wie sehr das alles verbunden ist. Ich meine, Sie haben jetzt in dieser Vorlesungsreihe ja auch verschiedene Themen, von denen ich glaube, dass Sie merken, wie sie ineinander spielen. Was wir seit 1,5 Jahren auf unsere Fahnen geschrieben haben, ist eine lernerzentrierte Pädagogik. Also eine, die davon ausgeht, dass nicht ich derjenige bin, der das macht, was ich jetzt mit Ihnen mache, nämlich Ihnen was erzähle und Sie nach Hause gehen und die Hälfte bei der Tür schon vergessen haben, weil unser Gedächtnis nicht so funktioniert, dass wir das alles behalten. Sie nehmen dann einen Eindruck mit und Sie nehmen einige Fakten mit. Bei einer lernerzentrierten Pädagogik ist es nicht von Top-Down und Information vorstellen, sondern wir reden darüber und wir definieren, was die Lernziele sind, die Sie, also die Studierenden in diesem Fall, nach 5 Monaten vorweisen müssen und wie Sie aus dem Material, das wir zur Verfügung gestellt haben, wie Sie durch die Internetrecherche, wie Sie durch die Lektüre, wie Sie durch die Vorlesungen, die es auch gibt, oder Vorträge besser, wie Sie zu dem kommen, was Sie wissen müssen, um dann Safeguarder zu sein. Also Leute, die im Bereich von Intervention oder von Prävention in den kirchlichen Institutionen, für die sie dann Verantwortung tragen, tätig sein werden. Die Kompetenzen, die wir erwarten und die Sie benötigen, sind soziale Kompetenzen, Beziehungsfähigkeit, Wissen. Natürlich, das heißt ja nicht, dass man das Wissen abschafft, sondern dass man es anders vermitteln will. Personale Kompetenzen, wie geht jemand für sich selber mit diesem Thema um? Im Emotionalen oder im Spirituellen? Wie schaut es aus, um die Motivation in diesen Bereich hineinzugehen, der für viele Leute so unangenehm ist, der viele an ihre Grenzen führt, der viele ausgelaugt zurücklässt? Wie kann jemand motiviert werden, im Bereich Safeguarding auch weiterhin tätig zu sein? Und wie kann er oder sie das vermitteln, was notwendig ist und was in der entsprechenden Zubereitung und Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppen von Leuten tatsächlich auch notwendigerweise vermittelt werden kann. Das ist für jemanden, der mit Hochschullehrern zu tun hat, anders als mit Pfarrern, anders als mit Kindergärtnerinnen. Also diese Art von Kompetenz sollen Sie auch mitbekommen. Die Bereiche, die wir abdecken wollen, sind multidisziplinär. Ich habe schon gesagt, es geht bei diesem Thema nicht einfach nur um Psychologie oder um Verhaltensregeln. Für mich selber im Laufe der Jahre, in denen ich mich beschäftige, ist immer mehr deutlich geworden, dass in diesem Thema sich wie in einem Brennglas viele unserer Fragen, was Kirche und Glaube, Glaubensleben heute angeht, bündeln. Und dann entdeckt man, wie die Dinge zusammenhängen. Dass es nicht nur um Psychologie geht oder ums Recht. In der Kirche und auch in den theologischen Fakultäten haben die Verantwortlichen um dieses Thema über 30 Jahre einen großen Bogen gemacht. Auch in den theologischen Fakultäten Mitteleuropas oder anderer Weltregionen, wo theologische Entwicklung über Jahrzehnte vorangetrieben worden ist, ist diese Art von Fragestellung, wie kann ich denn theologisch im Angesicht des Missbrauchs über Gott reden, über die Kirche reden, über das Sakrament der Buße reden, über das Sakrament des Ordo reden, ja? Diese Fragen sind de facto, jedenfalls in der Schultheologie, in den Fakultäten, nicht angekommen. Erst in den letzten 1, 2, 3 Jahren im deutschen Sprachraum gibt es Bemühungen dazu. Vorher nichts. Und das ist ja doch schon sehr erstaunlich, wenn man sich vorstellt, dass für viele von uns Nachrichten zu diesem Thema zum täglichen Brot gehören. Warum ist da nie die Frage aufgekommen, wie man sich dem theologisch stellen muss? Psychologie, natürlich. Wie geht jemand mit den Traumata einer betroffenen Person um? Was kann da an Hilfestellung, an Unterstützung geleistet werden? Welche Art von Therapiemöglichkeiten gibt es für die Täter? Wo sind die sekundären Opfer? die Familienangehörigen, die Freunde, die Pfarreien, die Diözesen, in denen Missbrauch geschehen ist und die mit den Missbrauchsfolgen in abgeänderter, abgeschwächter Form aber auch zu tun haben. Die Frage der Psychologie der Macht. Wie projizieren wir und produzieren wir und proklamieren wir Bilder von Macht? Wie wird es wahrgenommen in der Öffentlichkeit? Wo steht die Kirche da, wenn es um die öffentliche Mitteilung dessen geht, was an Verbrechen geschehen ist und an, was an Präventionsarbeit geschieht? Soziologie, wie funktioniert die Institution Kirche in sich, das System, die Organisation? Gibt es da Faktoren, die ein Risiko für Missbrauch befördern oder für seine Vertuschung? Und welche Mechanismen müssten greifen, um das zu unterbinden? Dann natürlich die Rechtswelten, und die sind für die katholische Kirche nun sehr unterschiedlich. Gut, das Kirchenrecht ist universal, aber die Marschrichtung der Glaubenskonvention seit 2011 ist eindeutig. Jede Ortskirche muss sich an das Recht halten, das in dem Staat oder in dem Bundesland in Kraft ist, in dem man sich befindet. Punkt. Da kann man keine Sonderwelt schaffen. Das heißt aber auch, die katholische Kirche muss sich mit mindestens 200, wenn ich nur die Länder dieser Welt anschaue, nicht mal die Bundesländer, sondern nur die Staaten, Rechtssystemen auseinandersetzen, in denen Dinge anders geregelt sind als im Nachbarland. Also zum Beispiel ist in Österreich, soweit ich weiß, genauso wenig wie in Deutschland, keine allgemeine Anzeigepflicht für alle Staatsbürgerinnen und Bürger, wenn sie einen Verdachtsfall von Missbrauch vor sich haben, gegeben. In Frankreich ja, in anderen Ländern ja. So. Wir müssen unsere Studierenden also darauf vorbereiten, dass sie sich diesen Fragen selbstständig stellen können. Wir können das nie bieten. Das wird niemand schaffen können, aber sie müssen befähigt sein, auch durch die pädagogische und die methodologische Schulung, abgesehen vom wissenschaftlichen Arbeiten, dass sie sich selber das Wissen erarbeiten und die Kompetenz erhöhen, die nötig sind, um das zu tun, was ihnen aufgetragen ist. Wir arbeiten mit vielen Expertinnen und Experten in verschiedenen Bereichen. Durch unsere Kontakte kommen die aus der ganzen Welt. Aber auch da muss man bedenken, dass sehr viele unserer Expertinnen und Experten aus der angelsächsischen Welt kommen. Nicht nur, weil wir die bevorzugen, weil wir es da nicht noch extra übersetzen müssen, weil sie ja Englisch unterrichtet werden, sondern weil dort bestimmte Arten von Themen und Fragestellungen schon seit Jahren behandelt werden und mehr Expertinnen und Experten da sind. Wir tun uns sehr schwer, wenn wir Leute anfragen wollen, jemanden zu finden aus Afrika oder Asien oder selbst aus Lateinamerika. Also die Methodologie geht darauf hin, dass die Studierenden möglichst selbstständig ihre Lernziele verfolgen können und damit auch indirekt und direkt angeleitet werden, in dieser Art des kontinuierlichen Lernens weiterzufahren und sich auch in der Arbeit zu Hause dann darauf einzustellen. Und es soll möglichst praktisch sein, denn diejenigen, die dieses Diplom machen, sind jene, die die Schulungen durchführen oder die Büros leiten in den verschiedenen Diözesen, Ordensprovinzen, Schulverbänden, Krankenhäusern, Kindergärten und so weiter. Die Lernziele nochmal einzeln aufgezählt: Betroffene und sekundäre Opfer unterstützen. Betroffene, das ist das Wort, das ich deshalb benutze, weil eine Betroffene mir vor Jahren gesagt hat, dass sie das vorzieht. Es gibt auch die Begriffe Opfer und Überlebende. Also ich benutze die auch immer wieder mal, aber hauptsächlich Betroffene, weil diese Person meinte, die mit 9 Jahren vergewaltigt wurde von einem Priester, dass es für sie wichtig sei, dass sie selber zwar sich erinnere und auch erinnert werde durch dieses Wort an das, was ihr geschehen ist, aber dass sie auch einen Weg für sich gefunden hat, mit dieser Lebensgeschichte, mit dieser Leidensgeschichte weiterzugehen. Sekundäropfer werden jene genannt, wie ich schon gesagt habe, die Familienangehörige sind von Betroffenen, Eltern, Geschwister, andere Freunde, die Schulkameraden, in gewissem Sinn die Pfarrangehörigen, wenn ein Pfarrer einen Ministranten, eine Ministrantin missbraucht hat und es bekannt wird und die Gemeinde sehr oft gespalten wird. Das Gleiche passiert bei Diözesen oder bei Ordensgemeinschaften. Der Kreis derjenigen, die betroffen sind vom Missbrauch, ist nicht eine Person, sondern sehr viele drumherum. Und darauf muss man aufpassen und darauf muss man auch vorbereitet sein. Natürlich gehören dazu so fundamentale Dinge wie mögliche Anzeichen für Missbrauch und Risikoverhalten in Tätern erkennen, die spirituellen und theologischen Implikationen reflektieren, die spirituelle Weise, auf spirituelle Weise Safeguarding-Maßnahmen begleiten und anbieten. Mir ist es auch deshalb ein Anliegen, weil ich glaube, dass wir als Kirche eine höhere Verantwortung haben, sowohl den Betroffenen gegenüber, als auch in der Präventionsarbeit, als auch in dem, wie wir Menschen, die sich in diesem Feld engagieren, eine Hilfestellung geben können, eine Motivation zu finden, aus der sie für ihr Leben etwas schöpfen können. Warum tun wir das? Warum wollen wir Prävention leisten? Und eigenartigerweise findet man auch dazu kaum etwas. Übrigens auch nicht im säkularen Feld. Warum sollte jemand im staatlichen Bereich Kinderschutz machen, einfach weil er überzeugt ist, dass Kinder geschützt werden müssen? Ja, aber reicht es als Erklärung, dass ich mich besonders dafür einsetze? Und vor allem reicht es, wenn ich all den Widerständen begegne, die dieses Thema mit sich bringt? Ebenfalls wichtig, dass von Anfang an mitgenommen wird als Anliegen, dass man nicht als Einzelkämpfer agiert. Leider ist in vielen unserer Institutionen, und ich meine jetzt diejenigen, die sich im Bereich Safeguarding oder Prävention engagieren, die Realität so, dass man allein vor sich hin werkelt. Und viele erfinden das Rad neu, auch von einem Land zum anderen, auch von einer Institution zur anderen, auch von einer Ordensgemeinschaft zur anderen. Anstatt dass man aus dem schöpft, was eigentlich schon da ist. Und da ist sehr viel da. Die katholische Kirche hat einen sehr großen Schatz an solcher Erfahrung, nämlich im Präventionsbereich. Wir haben mittlerweile eine gewisse Kompetenz da drin. Gezwungenermaßen, genötigterweise. Aber immerhin haben wir sie. Nur sie wird nicht abgerufen, weil entgegen dem, wie wir uns katholische Kirche vorstellen, als eine Weltorganisation, die in der sehr schnell eine Information von einer Ecke zur anderen weitergegeben werden kann, nicht funktioniert. Jede Bischofskonferenz, glaube ich, fast bisher jedenfalls, kann ich sagen, machte dieselben Fehler wie die im Nachbarland. Und in ihren Nachbarländern hier drumherum, um Österreich herum, also nach Osten und nach Süden zum Beispiel, werden gerade dieselben Fehler gemacht wie in unseren Breiten, vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Es ist unglaublich. Und da ist eine Lernhemmnis da, da ist eine Scheu da, sich auch dem zu stellen. Es ist im negativen Sinn beeindruckend. Deshalb muss man auch sich der Wirklichkeit stellen, dass es für die Effizienz der Präventionsmaßnahmen notwendig ist, dass die Hauptverantwortungsträger, und es sind nun mal in unserer Kirchenstruktur die Bischöfe und auf der Ordensseite die Provinzielle oder gleich auf der gleichen Ebene sich Befindende, dass man die unterstützt. Eine der größten Erkenntnisse der letzten Jahre war für mich, dass diejenigen, die am meisten auch Unterstützung brauchen, jene sind, die in diesen Leitungsfunktionen stehen. die sich oft überfordert fühlen, die sich oft alleine fühlen, die aus der Komplexität dessen, dem sie begegnen, nicht herausfinden. Abgesehen davon, dass persönliche Dinge auch mitspielen können, wie Schwierigkeiten mit der Vergangenheit, wo man Verantwortung hatte und nicht so agiert hat, wie das heute der Standard wäre. Aber vor 15, 20 Jahren ist man mit diesem Thema anders umgegangen, auch in unseren Breiten. Und sich der eigenen Verantwortung von vor 15, 20 Jahren unter der jetzigen Perspektive zu stellen, kann für manche Leute ein großes Damoklesschwert sein. Geeignete Interventionsmaßnahmen vorschlagen, Schutzkonzepte an den jeweiligen Kontext anpassen. Es wäre so schön, wenn wir ein Schutzkonzept hätten und es würde sich auf alles anpassen lassen. Geht nicht. Geht nicht. Schon allein die Rechtslage erlaubt es nicht, dass ich von Österreich in die Slowakei was exportiere. Also dort so anwende, wie es in Österreich funktioniert. Jetzt nehmen Sie noch Afrika, Asien und Lateinamerika dazu. Oder Ozeanien. Wir haben Prinzipien, die müssen wir definieren und die müssen wir auch vermitteln. Und dann muss inkulturiert werden. Dann muss für die Kultur, für den Kontext das angewandt werden, was diese Prinzipien aussagen. Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Ja, und alle sollen befähigt werden dazu, dass sie Fortbildungen anhalten in Schulen, Pfarreien und so weiter. Das sind die Lernziele, die wir den Studierenden vorgeben und wo wir versuchen, unsere Hilfestellung zu leisten. Die Auswertung geschieht jede Woche, am Ende jeder Woche, Arbeitswoche mit den verschiedenen Themen und natürlich am Ende des gesamten Studiengangs. Das ist das Diplom. Der Masterstudiengang in Safeguarding ist, soweit ich weiß, bis heute der einzige von einer Universität angebotene Vollzeit-Masterstudiengang zu diesem Thema. Es gibt andere, die nennen sich auch Master oder, keine Ahnung, Certificate oder sonst was. Aber als zweijährigen Vollzeitkurs nur zu diesem Thema gibt es meines Erachtens nichts anderes weltweit. Uns wurde das vor 2 Jahren von der Bildungskongregation, von unserem Kultusministerium der Kirche erlaubt. Und seitdem haben wir also diesen Kurs, der auch in Englisch abläuft, der eine Qualifikation für Doktoratsstudien mit sich bringt und der eben als interdisziplinärer Abschluss funktioniert. Der Unterschied zwischen den Studierenden des Diploms und denjenigen, die diese Lizenz oder den Master machen, ist, dass es jeweils eine vertiefende Ausbildung im eigenen Fachgebiet noch gibt. Also das Diplom ist sozusagen der Grundkurs und die Lizenz baut dann darauf auf. Alle Studierenden des Lizenzkurses machen auch das Diplom und dann machen sie 3 Semester mehr. Und wir schauen darauf, aus welchen Fachgebieten diese Studierenden herkommen. Also aus Psychologie, aus Theologie, aus Pädagogik oder aus dem Kirchenrecht. Das sind die, die bisher bei uns vertreten waren. Wir versuchen auch hier, sowohl dem akademischen Anspruch gerecht zu werden, als auch auf den Anwendungsbezug zu achten. Natürlich erwarte ich von einer Lizenzstudentin oder einem Studenten, dass auch noch mehr ausgefaltet wird, welchen kulturellen Präventions- und Risikofaktoren diese Arbeit ausgesetzt ist. Und wir bieten den Studierenden an, dass sie auch in Schulungen, die sie schon in Rom durchführen und die wir dann auch auswerten mit ihnen, dass sie sich selber ausprobieren können und sehen, wie solche Schulungsmaßnahmen durchzuführen sind, nicht nur als Frontalunterricht, sondern eben auch durch partizipative Elemente. Gleichzeitig ist es ein sehr anspruchsvolles persönliches Thema für alle, für manche sehr existenziell, weil sie sich auch vorstellen können, dass manche während des Studiengangs entdecken oder zum ersten Mal sagen, dass sie selber Betroffene von Missbrauch sind oder dass in ihrer Familie etwas vorgefallen ist. Wenn das jemand bei sich entdeckt, das eine oder das andere, oder wenn er in eine Glaubenskrise kommt, weil er sich mit all dem, was im Rahmen der Kirche an Verbrechen geschehen ist, nicht identifizieren will künftig, dann sind es natürlich auch große persönliche Fragen. Wir bieten dann Begleitung an, Supervision sowieso, aber auch in solchen Fällen persönliche Begleitung. Ab nächstem Jahr werden wir September, Oktober 2020 werden wir zwei Spezialisierungen anbieten, die eine im Bereich Prävention und die andere im Bereich Intervention. Jeweils angereichert durch die methodologischen Schritte und den Anwendungsbezug. Wie gesagt, das erste Semester ist mit dem Diplom gleich. Im zweiten Semester gibt es die Hälfte des Lehrinhalts für alle und dann jeweils nach vorheriger Spezialisierung. Das dritte Semester ist ein volles Praktikumssemester, je nachdem, wo jemand herkommt und wo jemand hin soll. Das heißt, wenn jemand im Bereich Prävention tätig werden soll, dann bieten wir dem an, in eine Präventionsstelle, die wir für vorbildlich halten, entsandt zu werden, zum Beispiel nach Schottland oder nach Irland. Dann machen die dort ein halbes Jahr ein Praktikum unter der Anleitung von diesen Betreuern, die wir auswählen. Und sie kommen dann zurück mit einem Bericht und auch einer Bewertung durch die Anwender. Im letzten Semester gibt es dann die Masterarbeit, die zu schreiben ist, und die Abschlussprüfungen. Also das ist ein zweijähriger Vollzeitkurs, der im Kirchendeutsch eben Lizenz heißt, in den anderen Welten heißt es Master. Der dritte Bereich dessen, was wir anbieten, ist Blended Learning. Blended Learning heißt die Verbindung zwischen Internet-Einheiten, die wir anbieten, internetgestütztes Lernen und vor Ort Maßnahmen in der Gruppe, in einer Lerngruppe. Sprich, eine Institution wie die Fakultät in Wien entscheidet sich dazu, dass sie einen Kurs in einem Modul, keine Ahnung, in Moraltheologie oder in Fundamentaltheologie oder in Pädagogik, diesem Thema widmet und wählt sich dann aus den Lerneinheiten, die wir anbieten, 6 oder 8 aus. Und die anderen Einheiten von den 14 oder 12 Einheiten, die ein Modul ausmacht, muss die Fakultät liefern, vor Ort. Wir machen dieses E-Learning auch nicht sozusagen offen und für Einzelpersonen zugänglich, aus 2 Gründen. Der Hauptgrund ist, wer sich mit diesem Thema auseinandersetzt, begegnet sehr oft eigenen Wunden, seien sie Missbrauch oder anderes. Und dazu braucht es Begleitung. Und diese Begleitung muss von der Institution, mit der wir arbeiten, gewährleistet werden. Der zweite Grund ist, wir wollen, dass das in die Mitverantwortung all dieser Institutionen kommt, mit denen wir zusammenarbeiten. Es kann nicht sein, dass ein römisches Zentrum einfach Lerninhalt anbietet und damit kann man sich die Hände waschen und sagen, jetzt haben wir es genug getan. Nein, die Institution muss Mitverantwortung übernehmen. Wenigstens in der Organisation von technischen Möglichkeiten, von räumlichen Möglichkeiten und von der Begleitung, sowie durch die Einheiten, die sie selber anbieten müssen. Derzeit haben wir Kontakt zu 67 Institutionen in 28 Ländern auf 4 Kontinenten. Zurzeit sind 650 Studierende eingeschrieben. Über die Jahre gab es 3000 Absolventinnen. Derzeit arbeiten wir in 6 Sprachen. Das sind alle größeren westeuropäischen Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Französisch. Momentan sind in der Übersetzung auch Chinesisch und Slowakisch. Wir hatten in dem jetzt laufenden Programm 30 Lerneinheiten zu Themen wie: Wie erkenne ich Missbrauch, wie gehe ich auf Betroffene zu, was muss ich mit den Tätern tun und so weiter. Immer aufgebaut nach einem ähnlichen Schema und mit Videointerviews, Audiointerviews, Grundlagentexten, einem Quiz, um den Lernerfolg abzufragen und ein Lerntagebuch, ein persönliches Lerntagebuch. Diese Art von Programm hat einen gewissen Effekt und Effizienz gehabt, glauben wir, konnten wir auch nachweisen in einer Pilotstudie, die nach den ersten 3 Jahren angefertigt wurde. Aber wir wollen das jetzt auch überarbeiten, sind dabei, auch wiederum auf den lernerzentrierten pädagogischen Ansatz hin nochmal umzuformulieren. Einige der Städte und der Universitäten, mit denen wir arbeiten, sind da aufgeführt. Viele fragen, warum das in USA oder in Irland oder so oder in Australien, dass wir keine Partner haben dort. Dort braucht es so etwas jedenfalls nicht so dringend wie zum Beispiel in Lateinamerika, weil dort Institutionen sind, die schon seit Jahren in diesem Thema unterwegs sind. Aber die Anpassung an die jeweilige kulturelle Befindlichkeit, an den Sprachgebrauch, an die Rechtsnormen, das fällt manchen Angelsachsen doch schwer. Und deshalb gehen wir genau dorthin, wo es solche Angebote nicht gibt. Hier nochmal die Liste der Länder. Sie sehen, dass momentan von Mittelamerika bis Südamerika unser Schwerpunkt liegt, aber auch in Afrika haben wir mehr und mehr Länder, mit denen wir zusammenarbeiten. In Österreich haben wir mit der Fakultät, der Theologischen Fakultät in Innsbruck, seit Jahren gearbeitet. Globale Konferenzen, die wir organisiert haben, das war zunächst in 2012 ein Kongress, der gleichzeitig auch der Anfang des Center for Child Protection war, Towards Healing and Renewal, auf dem Weg zu Heilung und Erneuerung. Das war sozusagen ein Vorgängermodell zu dem, was im Februar diesen Jahres stattgefunden hat. Wir haben damals auch Vertreter von Bischofskonferenzen eingeladen und Ordensgeneräle, männlich und weiblich. Aber es war eine Veranstaltung der Gregorianer. In 2017 haben wir einen Kongress durchgeführt, der über den kirchlichen Rahmen deutlich hinaus gereicht hat, nämlich Child Dignity in the Digital World. Also wie gehen wir mit der Bedrohung um von Kindern und Jugendlichen im Bereich und durch das Internet, was heute vermutlich die größte Bedrohung der Sicherheit und der Würde von Kindern und Jugendlichen ist. Und wir hatten, das ist das breite Foto unten bei der Papstaudienz, wie Sie da leicht erkennen können, hatten wir verschiedene Religionen, wir hatten vertreten, wir hatten Interpol, wir hatten die großen Social Media Giganten da, Facebook, Google und so. Wir hatten die Top-Leute, Fachleute in der Forschung von den Ivy League Universities in den USA da, was auch gezeigt hat, dass die katholische Kirche trotz ihres schlechten Rufes mit diesem Thema immer noch die Möglichkeit hat, oder vielleicht gerade deswegen die Möglichkeit hat, Leute zusammenbringen, die sonst niemand zusammenbringt. Es hilft dann natürlich auch, wenn der Mann in Weiß dabei ist und man ihm die Hand schütteln kann. Und im Februar war ich selber involviert in das Treffen der Präsidenten der Bischofskonferenzen, des Kirchen, geschichtlich sozusagen einmalig war, weil die gesamte Kirchenleitung zusammenkam zu diesem Thema und sich 4 Tage nur damit beschäftigt hat, wie die Kirche, das System Kirche auf dieses Thema reagiert. Und ich möchte Ihnen jetzt, wenn das klappt, ein Video zeigen. Vielleicht können wir hier die Lichter ein bisschen ausmachen, geht das? Das ist also ein Video, das für die 2017er Konferenz angefertigt wurde. Und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert mit dem Video, ja, und vor allem auch mit dem Ton. Sie sehen das als ein Beispiel dessen, was möglich ist und worauf wir reagieren müssen. Dieses Video wurde produziert von der damaligen britischen Internetministerin, die unter Cameron noch berufen worden war, Baroness Joanna Shields, die im Organisationskomitee dieses Kongresses saß. Also die Zusammenarbeit mit staatlichen, mit überstaatlichen, mit polizeilichen Organen ist sehr wichtig. Und wir müssen uns dem Standard anpassen, wir müssen den erfüllen, den man in der Wissenschaftswelt, den man in der Rechtssicherheit, in den Rechtssystemen dieser Welt erwartet. Dann können wir aber auch sehr viel davon profitieren und wir können auch etwas beitragen. Das haben wir bei diesem Kongress gemerkt. Also jetzt nur das, also wenn Sie es hören können, ich hoffe, dass es funktioniert, dann werden Sie merken, dass das alles Englisch, sagen wir mal, aus nicht den allernächsten Ortschaften von Oxford kommt. Aber ich denke, dass es trotzdem gut ist, sich auch diese Arten von diesen Arten von Missbrauch oder Misshandlung zu stellen.
All my friends have boyfriends, but no one looks at me. I just wanted someone to talk to, someone to pay attention. When he first messaged me, he said he was friends with one of my friends. I didn't think to check. He was so cute, and he said I was beautiful. He said that I could be a model. When he asked for the first photo, I didn't want to do it. I know I shouldn't have sent it to him, but I wanted him to like me. I wanted him to keep messaging me. But when he asked for a photo of me naked, I knew it was wrong, and I said no at first. He called me a tease, said I was just like all the other girls, just leading him on. He made me feel so bad. I felt like I had to. Now he's saying he's going to post it everywhere. He's going to ruin me if I don't pay him. I'm such an idiot. I already gave him all the money I have, but he keeps asking for more. He's going to send those photos to everyone, to humiliate me. I can't believe I actually thought he liked me.
My mate told me how easy it was to make money off of selling. I put a post up with the right emojis everywhere online. Some people would message me and we'd meet up somewhere quiet, and boom, cash in my hand. I couldn't believe how easy it was. I finally felt like I had some freedom. But then I sold these pills to this girl and she took too many. My mate tells me it's her own fault. I feel guilty all the time. Now I hate selling. I wish I could just stop. How can I get away from them? People keep messaging me, asking for more. It's just a matter of time before I get caught out. I'm so paranoid. I don't know who to trust. Who's watching me?
It started after I downloaded some game. These ads just started to pop up with these girls asking me if I wanted to chat. Girls don't usually talk to me that much, so I clicked and watched. It was pretty weird, but I kind of liked it. I watched another, and then another, and another. Now I watch them whenever I can. Watching it doesn't feel the same anymore. I keep thinking I'll find something new, something I haven't seen yet. I think about those girls all day. Why don't any of the girls my age look like this? I just can't stop. Sometimes I feel disgusted with myself.
People point, stare and swear at me and my family. Every day, I swear, if I got my hands on them, I'll kill them. I found my brothers in faith, online. Now, we'll be the ones that make them scared. Go back home, they shout. Well, I am home. I know where my brothers are. This is my fight now.
Loser, idiot, ugly bitch. That's what they call me. They shout at me, push me around, pull my hair. But then it started online. They message me all day and all night on every app. I can't get away from them. I can't even post anything anymore because they'll comment horrible things. Every time my phone vibrates, I get this pain in my chest. There's no escape. What's the point anyway? No one likes me. No one would care.
I slept through my test at school this morning. Who cares about any of it? I'd rather be doing something with my friends, like playing this game. The graphics are really awesome. It's like I'm actually there. I steal cars, kill people, blow stuff up. My mom says I should do sports. Study more, but what's the point? I just want to play the game. Yeah, my grades aren't great, but I forget all that when I play. Why should I care? Why should I stop?
Ich wollte dieses Video aus zwei Gründen zeigen. Erstens, um darauf aufmerksam zu machen, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Denn das ist die Lebenswelt der Jugendlichen weltweit. Es gibt kaum einen Fleck in dieser Welt, in der Kinder und Jugendliche nicht mit einem Smartphone oder einem Tablet aufwachsen. Und die meisten Eltern sind grundlegend überfordert, auch nur abzuschätzen, was dieses so hilfreiche Instrument auch an Schaden anrichten kann. Der zweite Grund ist, dass ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben, mit allen jenen zusammenzuarbeiten, die in derselben Linie sich einsetzen für den Schutz von Kindern und Jugendlichen. Und die Kirche hätte und hat viel zu geben. Dazu müssen wir aber als Gemeinschaft auch entschlossen genug handeln, im Blick darauf, was an Schaden, an Schmerz, an Wunden und an Verbrechen geschehen ist, und alles tun, damit wir gemeinsam eine Kirche schaffen und eine Gesellschaft schaffen, in der Kinder und Jugendliche sich sicherer fühlen und sicherer sein können. Und auch andere Schutzbefohlene. Deshalb ist es wichtig und notwendig, dass wir an diesem Projekt, an der Child Dignity Alliance, die entstanden ist nach diesem Kongress, weiterarbeiten, und zwar auch in der internationalen Zusammenarbeit. Und da gibt es sehr viele Leute, die auch mit der katholischen Kirche zusammenarbeiten wollen. Es ist nicht so, dass wir da nur die Ausgestoßenen wären. Das Zweite, wir werden ab Ende Juni eine Tradition wieder aufleben lassen, die letztes Jahr zu Ende zu gehen schien, eine Safeguarding Conference, für die bisher 5 Bischofskonferenzen zuständig waren, alle aus dem angelsächsischen Raum, und die das einfach nicht mehr weiterführen wollten. Aber ab diesem Jahr, also 2020, wird es in unserer Verantwortung weitergeführt. Und dann habe ich am Mittwoch, was ist das, in 2 Tagen, ja, habe ich eine Skype-Konferenz mit 8 Kolleginnen und Kollegen aus praktisch allen Erdteilen, die an akademischen Institutionen dieses Thema hauptsächlich vertreten. Und wir wollen ein Netzwerk schaffen, an dem dann auch andere, auch über den kirchlichen Bereich hinaus, teilnehmen können, um nicht dieselben Fehler machen zu müssen, wie sie in anderen Erdteilen oder in anderen Institutionen gemacht worden waren. Unsere Forschung konzentriert sich derzeit auf so grundlegende Fragen wie die Effizienz von Safeguarding oder Prävention, wie immer Sie das nennen wollen. Es wird Sie überraschen, wir reden über Kinderschutz jetzt schon einige Jahre und es gibt Publikationen und es gibt Zeitschriften. Was tatsächlich effizient ist im Bereich Prävention, kann heute kein Wissenschaftler klar ausdrücken. Wir wissen nicht, was die eigentlich wichtigeren, effizienteren Methoden, Vorgehensweisen, Inhalte sind, die Präventionsarbeit als solche effizient machen. Wir können es wissenschaftlich nicht beweisen. Das ist auch eigenartig, weil man über 30 oder mehr Jahre mittlerweile auch in diesem Feld unterwegs ist, aber zu diesem Thema gibt es jedenfalls nichts international und interkulturell Vorweisbares. Wie schon öfter gesagt, die kulturellen Risiko- und Abhängigkeits- und Präventionsfaktoren sind ein unendliches Feld, weil es unendlich viele Kulturen gibt auf dieser Welt, wenn ich allein an die Tausende, Zehntausende von Stämmen in Afrika denke. Einige Doktorarbeiten sind auf dem Weg zum Thema Ausbildung zum Priestertum, Ausbildung in Ordenshäusern und Präventionsmaßnahmen. Wir machen Begleitforschung zu unseren Programmen. Wir wollen wissen, ob das, was wir anbieten, tatsächlich auch funktioniert, ob es das Ziel erfüllt und wie wir das nachweisen und verbessern können. Hier sind unsere Daten. Wenn Sie sich zu unseren Tätigkeiten informieren wollen, zu den Diplom, zum Lizenzkurs, zum Blended Learning, aber wie gesagt, das kann keine Einzelperson machen, sondern nur Institutionen. Und wenn Sie uns auf andere Art und Weise unterstützen wollen. Ich habe damit das beendet, was ich zu diesem Thema sagen wollte. Ich möchte aber noch eine Sache anfügen. Ich habe die Möglichkeit bekommen, dem Heiligen Vater, Papst Franziskus, von dieser Vorlesungsreihe zu berichten. Und ich habe ihn gebeten, dass er uns einen Gruß schreibt, Ihnen einen Gruß schreibt, für das, was Sie hier vor allem auch an der Fakultät getan und organisiert haben. Und ich habe diese Zeilen von ihm erhalten. Auf Deutsch: Ich bin froh und dankbar für die Initiative der Ringvorlesung zum sexuellen Missbrauch und seiner Prävention, die die Fakultät für katholische Theologie der Universität Wien organisiert hat. Der Herr segne all das, was ihr zum Schutz des Wohlbefindens der am meisten Schutzbedürftigen tut. Ich denke, dass damit ausgedrückt wird, dass dem Papst es ein Anliegen ist, dass wir auf diesem Weg weitermachen, dass er informiert ist über das, was in der Welt so vor sich geht, und dass wir uns in all dem, was uns dabei motiviert und was uns dazu anleitet, auch gegen viele Widerstände und viele Probleme, die sich da in den Weg stellen, auch dazu anhalten kann, weiterzugehen. Das ist nämlich im Letzten auch ein Beitrag zum Aufbau des Reiches Gottes. Danke sehr.